Höhle der Löwen. Ich glaube, jeder, der sich für Wirtschaft interessiert, der hat da schon mal reingeguckt. Und dann habt ihr the one and only Tilman Schulz gesehen. Und wir haben jetzt hier dieses Interview und das ist Teil 2. Wenn du dich dafür interessierst, wie das Geschäftsmodell funktioniert, wie er Recruiting macht, wie er mit seinen Lieferanten umgeht, wie er mit seinem Vater klargekommen ist in einem Familienbetrieb, wie er mit Konflikten umgeht in der Geschäftsleitung, dann schaut euch den ersten Teil an. Das lohnt sich extrem. 50 Minuten, der erste Teil. Und jetzt sind wir aber bei Höhle der Löwen. So, wie kommt man da rein? Warum geht man da rein? Was passiert hinter den Kulissen, was wir im Fernsehen nicht sehen? Und wie muss der perfekte Pitch sein, dass ein Tillmann oder seine Kollegen entsprechend investieren? Wenn dich das interessiert, ist das die richtige Podcast-Folge, respektive das richtige Video für dich. Welcome back.
Danke.
Höhle der Löwen. Wie ist das passiert? Wie kommt das? Normalerweise über eine Empfehlung oder so, aber wie ist es bei dir gewesen?
Ich bin ja schon ein bisschen ein verrückter Typ, muss man sagen, auch wenn ich jetzt hier mit dem Anzug stehe. Man muss sagen, ich habe die Sendung unheimlich gerne geguckt oder damals, also als ich noch gar nicht in der Jury war dort. Problem war aber immer, dass die Sendung viel zu lang für mich war. Wieso? Ich stehe früh auf, 5 Uhr bin ich meist im Büro und die Sendung geht ja bis 23 Uhr. Dann habe ich zu wenig Schlaf. Also was habe ich gemacht? Ich habe RTL Plus abonniert, bin morgens früh ins Büro gegangen, Laptop aufgeklappt, iPad aufgeklappt und beim iPad, während ich schon mit meinem Büro in Asien geschrieben habe, habe ich immer dann Höhle der Löwen laufen lassen. Und dann kam ein Produkt rein für die Handelswelt. Da wusste ich direkt, brauchst gar nicht zuzuhören, geht zum Ralf, zu meinem Kollegen Ralf Dümmel. Und da habe ich mir immer gedacht, nach ein paar Wochen, boah, das weiß doch jetzt jeder. Wenn ich es weiß, weiß es doch ein anderer auch, zu wem die Produkte gehen. Was habe ich gedacht? Guck doch mal, wer die Sendung eigentlich produziert. Gegoogelt, Produktionsfirma, die Höhle der Löwen und bin auf die Produktionsfirma gekommen. E-Mail-Adresse rausgesucht. Ich muss immer noch lachen. Und habe wirklich ganz stumpf, ganz, ganz stumpf 5 oder 6 Zeilen geschrieben. Hallo, ich bin Tillmann, gucke eure Sendung, Riesenfan. Wenn ihr Lust habt, mal einen Wettbewerb zum Ralf Dümmel zu haben und mal was Junges, Freches in dem Löwenrudel, wie wir immer so schön sagen, dann meldet euch bei mir, ich hätte Bock auf den Job. 3 Wochen nichts gehört, 4 Wochen nichts gehört. Ich denke mir, das ist ja eine Unverschämtheit, warum melden die sich nicht? Ich denke ja immer wieder dann dran, meine Kunden würden mich auch ermahnen. Was habe ich gemacht? Die untergesendet, geguckt, wann habe ich es geschickt und habe einfach nur wirklich rotzfrech geschickt. Kein Reminder, freundliche Erinnerung. Und auf einmal meldete sich eine Woche später jemand und sagte, sowas hätten sie noch nie erlebt. Ich sage, ja gut, aber ich fand es ein bisschen unhöflich, weil man kann ja wenigstens schreiben, weil welches Risiko hatte ich zur damaligen Zeit? Ich kriege keine Antwort, ich kriege eine Absage oder ich komme weiter und sie werden mit mir sprechen. Es gab ja nichts anderes. Was hätte passieren können? Ich hätte mich ja nicht irgendwo wirtschaftlich treffen können, gar nichts. Und dann haben wir uns unterhalten, dann bin ich dorthin gegangen zur Produktionsfirma nach Köln und dann haben wir uns so nett unterhalten wie wir auch. Und dann sagte die damalige Chefin zu mir, zu der Produktionsleiter, dem müssen wir direkt den Vertrag mitgeben im Endeffekt. Ja, und dann bin ich zur Höhle der Löwen gekommen. Und diese E-Mail hängt bei mir am Büro eingerahmt, weil das ist schon eine geile Story, muss man wirklich klar sagen. Selbst beworben, um Löwe zu werden und dann so frech zu sagen, pass mal auf, freundliche Erinnerung, was ist eigentlich los?
Ja, das ist geil.
Aber das ist auch Vertrieb, wenn du mal ehrlich bist.
Ja,
Am Schluss ist
natürlich.
das Vertrieb. Türklinken putzen und sagen, du, nichts gehört, nochmals versuchen. Absage,
Nachfassen.
nochmal nachfassen.
Ja, das Geld liegt im Follow-up.
Ja.
Absolut, ja. Sehr geil. So, was hat dich am meisten überrascht, was du da so nie erwartet hättest? Vielleicht von den Kandidaten, die auf einmal da sind, von den Kollegen, die neben dir sind, von der
Ich habe schon die Antwort.
Produktion. Okay, na, lass mal hören.
Dass das so eine krasse Familie ist. Hätte ich, die Chefin damals hat zu mir gesagt, Tilman, du musst eins wissen, wir sind eine Löwenfamilie. Da habe ich überlegt, klar, macht mir schmackhaft. Nein, es ist wirklich so. sitzen ja auch ziemlich gute Namen drin. Dagmar Wöhr, Carsten Maschmeyer sind natürlich absolute Hochkaräter, auch vom Vermögen, vor was sie erreicht haben, etc. Da in dem Bereich. Und da habe ich gesagt, ja klar, die interessieren sich wahrscheinlich gar nicht für den kleinen Tilly, der da ankommt jetzt gerade. Aber es ist wirklich so. Ich war beim Coaching in Berlin. Der macht auch für Politiker, macht den Coaching. Und auf dem Rückweg von Berlin im Auto ruft mich so eine ganz besondere Nummer an. Sage ich, ich kenne sie auswendig. Denke mir, was für eine Nummer? Ich sage, Schulz. Schönen guten Tag, spreche ich da mit Tillmann Schulz? Ich sage, ja. Maschmeyer, mein Name, hat mich Carsten angerufen. Nachdem es bekannt war, dass ich Löwe werde, rief der als Erster an und hat mir gratuliert und hat gesagt, ich soll die Nummer abspeichern und ich könnte gerne mal zu ihm nach München kommen. Dann wird er mir alles erklären, wie das da eigentlich abläuft. Ich denke mir, okay, die hat recht. Die rufen echt an. Zwei Tage später, Judith Williams. Hey, Sweetheart, weil sie ist ja Amerikanerin, sehr amerikanisiert ist sie ja, die Judith. Big Hugs und so, freue mich und wird ein Dream Team und so alles. Nils Klagau, Otto Mohl, Riesenstory vom Unternehmen her, ruft mich an. Na, hab gehört, du willst der neue wilde Löwe werden und machst mit deiner Löwenmähne mir Konkurrenz. Genau so. Ah, wirklich total cool. Ja. Und da habe ich gemerkt, das ist krass. Aber weißt du, wann ich es wirklich gemerkt habe? Ich hatte vor 6 Monaten echt Stress und brauchte einen verdammt guten Anwalt. Wir haben gerade Aufzeichnung gehabt für Höhle der Löwen. Ich klopfe an der Tür von Carsten an. Ich sage, Carsten, darf ich reinkommen? Ja. Ich sage, ich muss mit dir vertraulich sprechen. Alle raus aus meiner Garderobe. Ich sage, Carsten, wenn einer weiß, wo ich gute Anwälte herkriege, bist du's. Was ist los? Ich sage, das. Tim, einen kleinen Moment, holt sein Handy raus. Hallo Herr, so und so, Punkt. Das ist mein Löwenkollege, bekannt aus dem Fernsehen, daher total secret. Ich möchte gerne, dass Sie persönlich den Fall übernehmen. 2 Tage später saß der bei mir im Büro. Absolute Koryphäe. Und da merkst du genau, wenn du Hilfe brauchst, hilft dir jemand oder hilft dir keiner. Und das ganz krass ist, weil du gerade Follow-up gesagt hast. Der hat sich 2 Monate später, wir haben zwischendurch immer wieder Kontakt, Carsten und ich, aber 2 Monate später rief er mich und sagte, Tillmann, ich wollte nur mal wissen, läuft alles oder muss ich noch irgendwie dir helfen? Und da merkst du wirklich, was für eine krasse Löwenfamilie wir sind. Brutal.
Mega.
Das ist schon ganz krass.
Umfeld ist alles.
Ja. Geil. Er ist wirklich cool. Das habe ich nie mit gerechnet, dass er, ich dachte, okay, jeder geht da in seine Garderobe, macht dann seine Sachen fertig. Nein. Brutal. Meine Eltern waren auch total fasziniert davon, dass das um meine Leute, die mitkommen, dort auch. Hätten wir nie gedacht.
Hammer. Okay, jetzt gehen wir mal zu der Kandidatenseite. Also Familie. Wow. Normalerweise denkst du, naja, gut. Kandidaten. Jetzt hast du, weiß ich nicht, 150 Pitches erlebt oder so oder noch mehr.
Letzte Staffel bei Aufzeichnung habe ich, kann ich dir genau sagen, 60 Pitches alleine nur für die letzte Staffel habe ich gesehen.
60 nur für die letzte.
Ja, und ich bin seit 22 dabei. 24 habe ich 60, also kannst du ja hochrechnen, wie viele ich schon gesehen habe. 200 Pitches oder sowas. Boah.
So, was sind die übelsten Fehler? Und was sind die, wenn du das machst, dann hast du Aufmerksamkeit?
Das Prinzip der Sendung ist ja, du hast 3 Minuten Zeit, um deinen Pitch vorzustellen, dein Pitch-Deck im Endeffekt. Die übelsten Fehler sind, du kommst rein und denkst, du wärst ein Highflyer. Also ich meine, du bist über alles und du brauchst im Endeffekt die Leute nicht, die du da gerade vor dir sitzen hast. So dieses bisschen Arrogante. Nächstes Problem ist, du kommst mit der Bewertung rein und du hast noch gar keinen Umsatz gemacht. Entweder ist es etwas, was wirklich so eine Rocket Science ist, dann kannst du es aufschlagen, aber sonst mach dir Gedanken über deine Bewertung, die muss realistisch sein, weil wir wissen alle in der heutigen Zeit, Geld ist teurer geworden als früher. Es ist ein 100%iges Risikokapital. Es ist nicht eine sichere Anlage. Und die größten Fehler sind, nach dem Pitch von den 3 Minuten dürfen wir Löwen ja unsere Fragen stellen. Und da ist es elementar wichtig, auf jede Frage eine Antwort haben. Da kommen wir wieder zum ersten Teil rüber, wenn du beim Einkäufer sitzt, auf jede Frage eine Antwort zu haben. Das ist das A und O. Und das ist relativ einfach, wenn man das sich dann anguckt in der Sendung. Wir fragen ja meist, was ausgestrahlt wird, immer das Gleiche. Seit wann gibt es dich? Welchen Umsatz machst du? Welche Marge hast du? Was ist dein Einkaufspreis? Wo siehst du deine Zielmärkte? Was willst du mit dem Geld machen? Was ist Marketingstruktur? Willst du Personal aufbauen? Das sind ja, ich sag mal, paar Facts, die du immer hast. Die sind aber auch normal. Die würden wir im normalen Berufsleben auch immer fragen in dem Bereich. Und wenn du dann auf einmal anfängst zu stottern und weiß ich jetzt gerade nicht, wie willst du dann als Löwe investieren? Dann hast du ja gar kein Vertrauen. Wie willst du in dieser Kürze der Zeit Vertrauen aufbauen. Das kannst du ja nur, indem du, bam, ja, Umsatz 200.000, Marge 20% auf den Einkaufspreis. Einkaufspreis ist das. Zielmärkte sind das. Was ist Umsatzpotenzial? Ja, ihr müsst wissen, 200 Millionen Leute kaufen aktuell, ich sag mal, das Produkt. Aktuell werden die 200 Millionen auf 5 Lieferanten aufgeteilt. Die haben aber alle diesen Nachteil. Wir haben den Vorteil. Dadurch sehen wir den Markt auf 300 Millionen zum Beispiel. Das sind alles so Antworten, die du geben musst, dass du unser Interesse wächst. Weil wenn da auf einmal nichts kommt, bist du raus aus der Nummer. Das muss man wissen. Wir investieren unser eigenes Geld. Das ist unser schwer verdientes Geld, was wir dort als Risikokapital geben. Wir kriegen nichts vom Sender, wir kriegen nichts von der Produktionsfirma. Wir sitzen da, weil wir wirklich Unternehmertum fördern wollen in Deutschland.
Vor ein paar Jahren war ich auch in so einer Jury, nicht im Fernsehen, sondern das war so ein Event. Und in der Jury waren irgendwie 6 Leute, waren 3 von Venture Capital Firmen.
Ja.
Und das war für mich extrem spannend zu sehen, worauf die achten. Und das waren oft 2 K.O.-Kriterien, wo sie sofort gesagt haben, den kannst du direkt streichen. So, erstens, das Ding ist nicht skalierbar und hängt viel zu sehr an einer Person. So, also mein Geschäftsmodell wäre sofort ein Rohrkrepierer, weil die sagen, ey, wenn der nicht mehr ist, dann so. Ne? Und das zweite ist, der Gründer ist nicht bereit, genug abzugeben. Der Gründer eiert dann rum und sagt, ja, ich würde euch 5% geben, ja, ich würde euch 7% geben. Und dann schalten die direkt ab, sagen die, alles klar, vergiss es. Worauf guckst du? Also Geschäftsmodell, ja, aber worauf guckst du als Investor, wo du sagst, also wenn die Sachen kommen, ist direkt schon K.O., dann bin ich raus. Oder wenn das kommt, dann höre ich zu.
Ich investiere ja nur darin, wo ich auch persönlich auch helfen kann, Mehrwert. Ich bin kein reiner Finanzinvestor. Das muss man klar sagen. Ich will Mehrwert bieten als Person Tillmann Schulz oder als Unternehmensgruppe MDS. Das muss man auch immer wissen. Ich habe ja das schon vornherein gesagt, das sind immer so diese Standardfragen und die sind ja für uns bedeutend und die überschneiden sich ja auch mit deiner Erfahrung dort, als du in der Jury saßt, woanders, ist Marktanteil, also wie groß kannst du skalieren, wenn das auf einmal zu klein zu skalieren. Wenn wir sprechen, ja, 500.000 Euro, dann ist ja Kuchen zu klein. Was will ich da? Und, habe ich dir auch gefragt oder dir gerade gesagt, bist du alleine, willst du in ein Team investieren? Das ist ja auch ganz wichtig. Hängt es nur an dir? Ist doof. Warum? Wenn es nur eine One-Man-Show ist am Anfang und der sagt aber trotzdem, wenn wir fragen, ja, er will am liebsten so bleiben, dann ist es für mich auch meist ein K.O.-Kriterium, weil er muss abgeben. Weil wenn wir mit unserer, ich nenne es jetzt mal, wie wir es immer sagen, Löwenpower reingehen, dann kriegt er ja auch so einen Impact, dass er es gar nicht mehr alleine schaffen kann. Also muss das aufbauen. Und wir wollen nicht alles. Ich habe das schon gehabt. Ich hatte eine Gründerin, da habe ich noch nicht die Regel gehabt, dass ich mehrere haben muss. Da hatte ich das, war eine Gründerin, die war auf einmal 6 Wochen nicht mehr erreichbar. Ich habe mein Geld drin gehabt. Ich glaube, ich hatte 150.000 Euro investiert in die Dame. Und da musste ich überlegen, da habe ich gedacht, ist sie nicht erreichbar? Dann habe ich sie erreicht. Ich sage, was ist denn los mit dir? Ja, ich habe Probleme zu Hause, Scheidung, dies, das, jenes. Ich sage, ja gut, aber du hast ja auch ein Unternehmen. Wir beide zusammen haben ein Unternehmen. Und dann hast du natürlich am Schluss recht gehabt mit den Anteilen in dem Bereich, wenn die nur 5%, 7% abgeben, da musst du ja mal rechnen. Deswegen Einkaufspreis, Skalierbarkeit. Wann kriegst du eigentlich den ROI, Return of Invest? Wenn du zu wenig Anteil hast, wartest du ja unendlich lange. Und dann sagen wir aber auch alle, und das hat der Carsten, sagt ja immer so schön, Maschmeyer, ja, ihr gebt jetzt 30% von 100% ab. Aber ihr gebt 30% ab von einem ziemlich kleinen Kuchen. Wenn wir da reingehen, sind deine 70% mehr wert als deine jetzigen 100% im Endeffekt. Das muss man mal auch klar festhalten da in dem Bereich. Das sind schon die K.O.-Kriterien.
Okay, typischer Angestellter macht sich selbstständig, gründet.
Ja.
Baut sich eine Website, holt sich eine Visitenkarte, mietet Büroräume an, liest.
Sind ja alle schon Fehler. Vorher kommt ja noch was ganz anderes, Dirk.
Genau, das wäre jetzt meine Frage. Das ist ja, das ist halt der Typ. Du bist als Unternehmersohn groß geworden. Ja. Also bei mir ähnlich, ja. Aber wir kämen nicht auf die Idee. Aber der normale Angestellte denkt, ich fange erstmal mit dem Mist an. Wie muss er anfangen? Wie
also ich hatte Firmenauto noch vergessen, Firmenwagen direkt.
Ja,
Firmenwagen. Das ist auch immer ganz wichtig.
Und bei Jungs ist es immer viel zu groß, die Karre, viel zu groß.
Ja.
Okay, nicht auf die Fehler, sondern was sind so die 3 bis 5 Punkte, wenn du wirklich als Unternehmer durchstarten willst, von null auf, was sind die 3 bis 5 Hebel? Das musst du machen.
Also A, womit möchtest du dich selbstständig machen? Punkt 1. Ist es etwas, wo du gerade aus dem Angestelltenverhältnis rausgehst und sagst, das kann ich genauso? Oder ist es was ganz anderes? Da muss man also Marktanalyse machen. Womit möchte ich mich selbstständig machen? Da musst du natürlich einen Businessplan machen. Das ist egal wo. Jeder fragt dich nach einem Businessplan. Wo möchtest du im ersten Jahr sein? Und bitte, mach einen Businessplan, der realistisch ist. Die gefühlt, wenn du Businesspläne siehst, ich sehe es ja bei Höhle der Löwen, die greifen nach den Sternen. Mhm. Die musst du erstmal ganz tief runterholen beim ersten Gespräch. Dann sind die erstmal verzweifelt und depressiv und sagen, der glaubt nicht an mein Geschäftsmodell. Doch, aber wir müssen auch nicht daran glauben, dass das Ding jetzt die Weltherrschaft auf einmal ist, da in dem Bereich. Das muss man wissen. Dann ist für mich ganz wichtig die Selbstständigkeit. Wenn du in einer Ehe bist, in einer Beziehung bist, das muss abgestimmt sein mit deinem Partner, Partnerin. Wie sehen deine finanziellen Mittel aus? Hast du genug Luft, dass du dir in die Selbstständigkeit gehen kannst und 3, 4, 6 Monate und 3, 4 Monate in der Selbstständigkeit ist nichts, um das aufzubauen. Du musst eine gewisse Luft haben, dass du sagst, ich kann trotzdem noch meine Familie ernähren, ich kann meine Miete bezahlen, weil du hast ja gerade die schönen Fehler gesagt. Auf einmal hast du so einen Kosten. Ach, guck mal, nee, das Büro, mach mal 500 Euro. Ach, das Auto, 500 Euro. Ach, das geht ja, ist ja ein super Preis, 500 Euro. Ach, Handyvertrag, 100 Euro. Ah, neuer Laptop, das, Handy, das, iPad, das. Aber wenn du am Schluss unterm Strich mal guckst, was bei rumkommt. Oh, 10.000 Euro. Und du musst erstmal 10.000 Euro netto verdienen im Monat, um das zu haben. Also Learnings im Endeffekt, Step by Step, wirklich Gedanken machen. Wie sehen meine finanziellen Mittel aus? Businessplan. Und was ich machen würde, wenn du einen guten Freund hast, der kritisch zu dir ist auch und nicht immer, ja, du hast recht, du bist ein ganz toller. Oh, oh, oh. Ich habe hier 2 Geschäftsführer, die sprechen mit mir auch knallhart. Mit dem sich hinsetzen und sagen, geh mal mit mir das Geschäftsmodell durch. Ein Sparringpartner, ja, nenne ich das mal ein
bisschen. Zerschieß mal meinen Businessplan.
Zerschieß mal meinen Businessplan, dass du mich mal runterholst. Ja. Und dass ich dann weiß, mache ich es immer noch oder mache ich es nicht. Ja. Ich glaube, das ist ziemlich wichtig.
Ja, mega. Gut, Tilman, das war mega, mega cool. Ich hätte gerne noch eine Anekdote.
Bitte.
Also wenn man dich fragt, Höhle der Löwen, was war die geilste Anekdote, wo du vielleicht den Kopf geschüttelt hast, wo du gelacht hast, wo du gesagt hast, ey, da kann ich gar nichts mehr zu sagen.
Das Lustigste war wirklich, ich habe Carsten gerade erwähnt, Carsten Maschmeyer, und wir haben meist immer 2 Tage Dreh, immer Dienstags, Mittwochs, und Carsten hat ja einen Flieger, um seine Zeit zu sparen, hat einen schönen Privatjet, und seine Frau ist ja die Veronika Ferris, die Schauspielerin, die Bekannte, und dann will er immer die Zeit genießen. Und das Lustige ist, man weiß manchmal nicht, wie lange der Drehtag ist, und mittags sagte er schon, ey Leute, wir müssen Gas geben, ich muss heute Abend zu meiner Froni, mit der muss ich noch Abendessen. Und dann gucken wir uns alle an. Und er sagt, okay, jetzt gucken wir mal, ob es wirklich so knapp ist. Und dann haben wir die Dinger so lange durchgepeitscht, bis er fast nicht mehr abfliegen konnte mit seinem Privatjet von Köln bis nach München. Da war der so stinkig. Boah, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Boah, das ist eine Geschichte. Und was mir sofort einfällt, ist mit meinem Wettbewerb Ralf Dümmel, das ist auch eine schöne Geschichte. Wir beide wollten unbedingt einen Deal machen dort. Und dann sitzen wir da, wir pitchen und er hat verloren. Das war der letzte Pitch an dem Tag und auch zurückfahren. Darauf die Woche kam sie wieder zurück, da hat er sich entschuldigt bei mir, weil er nicht mehr irgendwie Glückwunsch gesagt hat und so, weil er so ehrgeizig ist. Da sage ich, und wie war die Rückfahrt zu deinen Leuten? Die wohnen in Hamburg. Tilman, 4 Stunden hat der nur aus dem Fenster geguckt und geraucht. Kein Wort. Ich sage, habe ich ihm so zerstört da? Tilman, er konnte gar nichts mehr. Das ist wirklich die herrlichste Geschichte. Ja. Da siehst du mal, auch wenn wir, wenn wir da eine Familie sind, jeder möchte mit dem Ehrgeiz sein Ding durchpeitschen. Und das ist schon, aber das ist ja auch ein schönes Learning. Der hat da so fest dran geglaubt, der steht dann da so hinter und wir alle, dass man es erreichen möchte. Da war der so fix und fertig. Das war ein Hammer. Das sind so die schönen Geschichten.
Sehr geil.
Dirk, danke.
Ich danke dir. Ich bin gespannt auf das Feedback. Das wird geil. So, abonniert den Kanal.